zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, Frau Dr. Hedden, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihren einführenden Vortrag, der die Problematik nochmal für alle umrissen hat. Und ich würde mich direkt anschließen mit der ersten Frage, die an Professor Wallacher gehen wird. Wenn es um die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen geht, stellt sich ja immer auch die Frage, welche Länder in welcher Höhe sich an der Finanzierung beteiligen sollen. Das haben Sie ja auch aufgezeigt und in Ihren Grafiken gezeigt. Es geht dabei dann immer auch um Fragen von Gerechtigkeit und aber auch von Verantwortung. Ich zitiere mal aus dem Klimaabkommen von Paris, was Sie ja auch in Ihrem letzten Bild gezeigt haben, also immerhin von 2015, jetzt schon 9 Jahre her. Da wird an mehreren Stellen explizit vom Prinzip der Gerechtigkeit gesprochen und in Artikel 2 werden zum Beispiel die Ziele beschrieben, die durch das Abkommen erreicht werden sollen und dort heißt es, dieses Übereinkommen wird als Ausdruck der Gerechtigkeit und des Grundsatzes der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten angesichts der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten durchgeführt. Und ich würde Sie jetzt einmal bitten, Professor Wallacher, zu sagen, wie nach Ihrer Meinung die Klimafinanzierung jetzt vor diesem Hintergrund auszugestalten ist, um zum einen dem Prinzip der Gerechtigkeit zu entsprechen, aber zum anderen auch die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten einzelner Länder beziehungsweise Ländergruppen zu berücksichtigen.
Ja, mit so einer kleinen Frage fangen Sie an. Das ist... Also ich nutze vielleicht die Gelegenheit, weil das sehr gut anknüpft. Wir hatten ja, und das ist schon einige Zeit her, das schöne Projekt auch mit der Münchner Rückstiftung zu Klimawandel und Ungerechtigkeit von 2007 bis 2010. Da ging es ganz viel um diese Fragen der Verteilung im Hinblick auf die Verteilung der Lasten bei der Emissionsminderung, aber auch im Hinblick auf die Frage der Anpassung. Und da gibt es eine große Debatte und das wurde ja auch dann 2015 von Papst Franziskus, wenn ich das kurz hier einwerfen darf, in seiner Enzyklika Laudato Si angesprochen. Großer Fortschritt. Das Klima ist ein gemeinsames Gut von allen für alle, also als Gemeingut beschrieben. Und als zentralen Gerechtigkeitsaspekt hat er aber den Begriff der historischen Schuld eingebracht. Und das ist, sage ich jetzt mal, aus ethischer Perspektive nicht unproblematisch. Und diese Frage der historischen Schuld bezieht sich natürlich auf die Sache der aggregierten, kumulierten Emissionen seit der Industrialisierung bis heute. Und nicht umsonst, dass viele Entwicklungsländer haben immer sehr stark auch diesen Aspekt in den Vordergrund gestellt und machen es wahrscheinlich bis heute. Es gab 2008 haben wir dieses Brazilian Proposal untersucht, was eben darum geht, umgekehrt proportional die Frage des Emissionsbudgets zu verteilen. Die Industrieländer haben bisher ganz viel verbraucht und sollen umgekehrt proportional jetzt weniger bekommen im Vergleich zu den anderen. Aus ethischer Perspektive ist es nicht trivial und ich würde sogar sagen wahrscheinlich falsch. Weil es geht um eine intergenerationale Gerechtigkeitsperspektive, wo jetzige Generationen verantwortlich gemacht werden für Fehlverhalten früherer, für die sie nichts können. Und erschwerend kommt dazu, dass die früheren Generationen nicht wussten um die Fehlwirkungen dieser frühen Emissionen. Deswegen halte ich zunächst einmal diesen Begriff der Schuld für schwierig. Der Verantwortungsbegriff ist da, glaube ich, schon viel besser, weil es darum geht, im Hinblick zu sagen, eine Antwort zu geben auf diese Herausforderungen und wie sind jetzt diese Differenzierung zu verteilen. Und wir haben uns damals entschieden, und das wurde ja auch aufgenommen, ich glaube, das ist der beste Aspekt nicht der Verursachung, sondern der Aspekt der Kapazität in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, diejenigen, die mehr Kapazität haben, haben eine höhere Verantwortung als die anderen. Weil, und dann kommt das empirische Aspekt hinzu, es gibt eine hohe Korrelation zwischen denen, die sehr viel verursacht haben, die haben mit wenigen Ausnahmen auch die viel höhere Kapazität. Das heißt, und das ist ein empirischer Aspekt, der in die Gerechtigkeitsüberlegung kommt und das unterstützt. Das heißt, die Kapazität ist das zentrale Kriterium. Und in der Tat würde das dazu führen, dass immer noch in vielen Kategorien als Entwicklungsländer eingestufte Länder wie China und andere, Indien, im Grunde eine viel höhere Kapazität heute haben, obwohl sie historisch in der Kumulation nicht so viel haben und eigentlich sehr viel mehr entsprechend auch tragen müssten. Also mein Plädoyer wäre jetzt aus einer ethischen Perspektive, es gibt eine historische Verantwortung aus der ungleichen Verteilung, dass die wohlhabenden Länder, die Industrieländer, von denen wir heute sprechen, kumuliert mehr Emissionen haben. Daraus erwächst eine historische Verantwortung. Die erwächst aber nicht darin, dass man im Grunde jetzt viel weniger emittiert als die anderen. Also man muss rückfahren in der Emission, das ist klar, aber dass man die Kapazität nutzt, um seinen Emissionspfad selbst abzusenken und die anderen dabei unterstützt, ihre Emissionen runterzubringen. Wir haben das damals in diese Parabel gefasst, im Grunde, wenn man sich diese Situation vorstellt, 10 Leute befinden sich in einer Wüste und 3 davon haben von dem Wasserkanister, der zu 2/3 leer ist, am meisten leer getrunken. Und die Frage ist, wie verteilen die jetzt diesen verbleibenden Rest? Und dann könnte man sagen, zu gleichen Teilen, das war ja auch nochmal eine Frage. Wenn man dieser Logik folgt, würde man sagen, die 3, die bisher am meisten getrunken haben, haben die höchsten Kapazitäten und die müssen den Suchtrupp anführen und den Weg finden zur nächsten Oase, wo dieses Wasser auch nicht mehr knapp ist. Und so würde ich das übersetzen, aus der historischen Verantwortung wächst jetzt im Grunde die Pfadfinderschaft, den Weg zur Oase zu finden.
Okay, herzlichen Dank erstmal.
Dann würde ich weitergehen zu Herrn Rüfisch. Anschließend an das Thema Gerechtigkeit, Fairness, ist ja schon mehrfach jetzt auch der Begriff gefallen der Schäden und Verluste. Es wurde ja bei der Klimakonferenz 2022 der Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste aufgelegt. Das Ende einer langen Entwicklung, möchte ich sagen, die auch von Germanwatch ja sehr intensiv begleitet wurde. Und gerade in den letzten Wochen hat Germanwatch auch 2 Publikationen zu dem Thema aufgelegt. Deshalb würde ich Sie einfach mal ganz kurz bitten, Herr Rüfisch, uns zu erzählen, was sozusagen die neuesten Erkenntnisse zu dem Thema sind. Es ging da in diesen Studien ja um auch wieder faire Anteile bei den, also zwischen den Ländern, wie viel Geld einbezahlt wird, aber auch um die Finanzierungslücke. Und dann würde ich Sie gerne um Ihre Einschätzung bitten, wie inwieweit der Fonds, so wie er im Moment aufgesetzt ist, und ich weiß, es wird weiter verhandelt, eigentlich die Funktion erfüllt, die er erfüllen soll.
Ja, vielen Dank und erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Bei Schäden und Verlusten, wie Sie gerade sagten, ist es eine lange Geschichte und die Finanzierung für den Umgang von Schäden und Verlusten. Und Frau Dr. Henne hatte sich darauf bezogen, vor allem auf Klimaschutz und Anpassung. Und im Pariser Abkommen ist es die Klimafinanzierung tatsächlich auch vor allem für Klimaschutz und Anpassung vorgesehen. Was aber dem zugrunde liegt, dass damals die Industrieländer es auch geblockt haben, dass es auf eine Ebene gehoben wird. Und jetzt, 9 Jahre später, genauso wie wir wissen, dass mittlerweile viel mehr Länder beitragen sollten, weil sie eine höhere Kapazität haben, sehen wir auch, dass die Schäden und Verluste zunehmen. Und deshalb eigentlich das erste Plädoyer, dass wir bei der Klimafinanzierung den Klimaschutz, die Anpassung und die Finanzierung für die Schäden und Verlusten auf eine Ebene heben. Denn das ist noch, zumindest wenn wir jetzt auf die COP29, also diese Diskussion, die wir am Ende hatten zum neuen Klimafinanzierungsziel, ist das noch nicht gewährleistet, dass das so sein wird. Und wir hörten, dass warum die Schäden und Verluste schon so dramatisch sind, weil wir jetzt schon Auswirkungen des Klimawandels haben, woran wir uns leider nicht anpassen können. Das ist schon so gegeben. Und es mehr und mehr Länder gibt, die in eine Spirale geraten aus Schäden und Verlusten, Schulden, die sie zum Wiederaufbau aufnehmen müssen, und und dann wieder getroffen werden von klimawandelbedingten Schäden und Verlusten. Und das, obwohl wir haben die Emissionen, wir haben es gesehen, die Verteilung, der Großteil vor allem der Ärmsten und Verletzlichsten daran keinen Anteil hat. So viel vielleicht erstmal zur Einbettung. Und dann unsere Studie, wir haben uns angeguckt, wer muss denn eigentlich für Schäden und Verluste aufkommen? Das passt, glaube ich, ganz gut zu den vorherigen Aspekten. Und die Hauptverantwortung, wenn wir uns Verantwortung angucken, aber auch Fähigkeit, liegt weiterhin bei den Industrieländern. Das ist, wenn wir uns die verschiedenen Studien, die es zu diesem Fair Share gibt und auch zu unserer eigenen Studie, liegt da immer noch die Hauptverantwortung. Wenn sich die Zeit jetzt verschiebt, also wenn wir in der Zeit weitergehen, verschiebt sich das Bild natürlich durch zusätzliche Kapazitäten, aber auch durch mehr Emissionen. Wir sehen auch, dass es Länder gibt, wie zum Beispiel die Golfstaaten, wie Russland, wie Südkorea, die bisher noch keine Verpflichtung haben, aber eine eigentlich beitragen müssten aufgrund der sich verändernden Welt. Und die große Frage, wo sich die Studien letztlich unterscheiden, und das haben wir auch gezeigt, dass es extrem davon abhängt, welche Prinzipien man zugrunde legt, ist, welche Rolle China spielt bei dieser Klimafinanzierung. Und das ist die Herausforderung, dass unklar ist, welche Kriterien legen wir eigentlich zugrunde. Ich wollte nur einen Punkt sagen, prinzipiell stimmt das, die reicheren Länder und die Fähigkeit beizutragen ist sehr stark korreliert, aber es gibt Ausnahmen, also es gibt durchaus zum Beispiel die Inselstaaten, da gibt es Länder, die sehr wohlhabend sind, aber so vulnerabel, dass sie trotz der hohen Pro-Kopf-Emissionen, pro eines hohen Wohlstands letztlich nicht die Länder sein sollten, die da einzahlen, weil sie selbst überhaupt erstmal den Klimawandel bewältigen müssen. Jetzt zu der Frage noch zu dem Loss and Damage Fonds. Der Loss and Damage Fonds war ein extrem wichtiger Fortschritt nach diesem jahrzehntelangen fehlenden Fortschritt bei der Finanzierung für die Bewältigung von Schäden und Verlusten. Letztes Jahr sind 700 Millionen Dollar angekündigt worden. Auch unter anderem dank Deutschland und einem großen diplomatischen Einsatz Deutschlands mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass das überhaupt zustande kommt, das muss man sagen. Und gleichzeitig wissen wir, dass die 700 Millionen ein extrem kleiner Betrag sind verglichen zu dem, was gebraucht wird. Das heißt, auch da, der Fonds ist ein Startpunkt, ist ein wichtiger Start, der endlich geschafft ist. Aber wir müssen Wege finden, in neue Dimensionen da zu kommen. Und vielleicht ein letzter Aspekt noch. Bei Schäden und Verlusten ist es tatsächlich leider so, dass der Privatsektor nur einen sehr kleinen Anteil spielen will, wenn überhaupt. Also der Privatsektor kann eine ziemlich große Rolle vermutlich oder hoffentlich spielen beim Klimaschutz. Eine Rolle bei Anpassungen, die bisher sehr gering ist, aber potenziell wachsen könnte. Aber bei Schäden und Verlusten gibt es niemanden bisher, der zeigen kann, wie der Privatsektor da eine Rolle spielen sollte. Und deshalb ist es so wichtig, dass dafür auch öffentliche Gelder zur Verfügung stehen.
Danke.
Okay, dann wollen wir mal mit dem Privatsektor weitermachen und vielleicht hat ja Professor Egli sogar für Ihre Frage eine Antwort. Ich will es kurz mal einführen. Sie haben in Ihrer Doktorarbeit das Thema aufgegriffen, ich zitiere jetzt mal, die Rolle der Finanzen bei der Eindämmung des Klimawandels, also genau unser Thema, Untertitel Einsichten für die öffentliche Politik. Das ist ja sehr spannend, genau, Frau Henn wird schon sehr aufmerksam. Sie geben da unter anderem Handlungsempfehlungen für politische Entscheidungsträger zur Akquirierung privater Finanzmittel. Und da würde ich jetzt mal eine Frage an Sie stellen, was sind aus Ihrer Sicht die größten Hindernisse, die einer effektiveren Beteiligung des Privatsektors an der Klimafinanzierung im Wege stehen im Moment noch? Und was kann die Politik mit ihren Entscheidungen daran ändern?
Vielen Dank auch für die Einladung. Vielleicht ganz noch mal vorne hergestellt, was mir immer wichtig ist bei der Klimafinanzierung, so ein bisschen in der Einordnung. Es gibt diese drei Kategorien von Klimaschutz, Klimaanpassung und Klimaschäden. Alles braucht Geld. Und es gibt zwei geografische Rahmen sozusagen. Und der eine geografische Rahmen ist globales Geld, was wir vorher gesehen hatten. Da zählt dazu auch, wenn hier ein Pensionsfonds in Deutschland in einen Solarpark investiert. Und das andere ist Transfer. Das ist Geld, das von, sagen wir mal, globalen Norden oder Industrieländern in Entwicklungs- und Schwellenländer fließt für eine dieser drei sozusagen Klimafunktionen der Finanzen. Und was wir sehen, also wir haben diese zwei geografischen, diese drei eigentlich thematischen Felder, und in einem sind wir richtig gut. Und wir sind richtig gut in im Klimaschutz in, sagen wir, OECD-Ländern plus China. So. Und da ist Privatkapital drin, und dieses Jahr das erste Mal mehr Kapital global in klimaneutralen Technologien, also erneuerbaren Energien, im Vergleich zu fossilen Energien. Also hier sind wir sehr, sehr gut. In allem anderen sind wir nicht so gut. Das heißt, die Frage ist eigentlich zuerst überhaupt, wo kann privates Kapital eine Rolle spielen in diesen anderen Teilen? Und wenn es eine Rolle spielen kann, was soll dann die öffentliche Hand tun, damit es so weit kommt? Und ich glaube, die erste Frage, wo kann Privatkapital eine Rolle spielen, ist schon mal schwer zu beantworten, weil da bin ich einverstanden. In den Klimaschäden glaube ich nicht, dass wir viel Privatkapital sehen werden. In der Klimaanpassung, glaube ich, werden wir ein bisschen Privatkapital sehen, aber auch nicht wahnsinnig viel. Es gibt gewisse Möglichkeiten, wir können vielleicht nachher drüber reden. Aber das heißt eigentlich schon mal, dass der große Bereich des Privatkapitals, das ist eigentlich der, wo wir relativ gut dran sind. Das heißt, es ist eine große Aufgabe, vor allem auch der öffentlichen Hand. So, aber zur Frage jetzt. Was sind drei Punkte, wie der öffentliche Sektor helfen kann, Privatkapital in Klimaprojekte reinzuziehen? Ich glaube, der erste Punkt für mich ist, es geht weniger um die totale Summe als um das Risiko. Und was wir sehen ist, dass die öffentliche Hand nicht bereit ist oder zu wenig, würde ich sagen, bereit ist, solche Sachen aufzugleisen, wie Sie präsentiert haben, KfW, die First Loss, also sozusagen Kredite gibt, wo die öffentliche Hand den ersten Verlust einfährt, falls es einen Verlust gibt. Also wir sehen, und da kam gerade eine neue Analyse raus, bei den Entwicklungsbanken, internationalen Entwicklungsbanken, die da sind, um risikoreiche Projekte zu finanzieren, eine unglaublich tiefe Toleranz für Risiko. Also wir sehen, dass die globalen Entwicklungsbanken, die wir haben, nicht genug Risiko nehmen. Das heißt, eigentlich das ganze Geld, was sie ausgeben, im Sinne von Krediten, kommt wieder zurück. Die verlieren praktisch kein Geld. Die Ausfallquote ist extrem tief. So, hier kann die öffentliche Hand etwas tun, nämlich könnte zum Beispiel ein Land wie Deutschland sagen, wir vergeben mehr Garantien als Staat, wir müssen das Geld gar nicht unbedingt ausgeben, aber wir vergeben Garantien an öffentliche Entwicklungsbanken, internationale Entwicklungsbanken in viel größerem Umfang, um denen zu ermöglichen, riskantere, das sind zum Beispiel neuere Technologien oder riskantere Länder, Projekte zu finanzieren. Das zweite ist der geografische, ich habe mir hier notiert, geografische Vorurteile. Und ich glaube, im gewissen Sinne stimmt das auch. Wir gehen davon aus, dass der globale Finanzmarkt funktioniert und effizient ist, und gleichzeitig sehen wir in Afrika, dass er das meistens nicht ist. Also ich war jetzt gerade im letzten Monat in Ghana. In Ghana zahlt die Regierung auf eine 90-tägige Staatsanleihe. Also der Tag leiht sich vom Kapitalmarkt für 90 Tage Geld, 24% Zinsen. So, jetzt müssen Sie mir mal ein Projekt zeigen, das über 90 Tage 24% Rendite abwirft. Gibt es nicht. Gibt es hier nicht, gibt es in Ghana nicht. So, und das wiederum heißt, es geht nicht. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, dass da Kapital nach Ghana fließt für Klimaschutz oder Klimaanpassung oder im Extremfall sogar Klimaschäden. So, und da gibt es etwas zu tun, nämlich in der, ich sag mal, Sensibilisierung und in, wo die öffentliche Hand den privaten Finanzsektor, ich sag mal, auch mitführt und sagt, okay, wir auch hier wieder können gewisse Garantien bieten, dass diese Investitionen fließen können. Weil wenn ich zum Beispiel meine Bank frage, ich würde gerne einen Teil meines Sparkontos in Afrika investieren, dann geht das nicht. Weil die einfache Antwort ist, es ist zu riskant. So. Aber die kompliziertere Antwort ist, viele wissen halt auch nicht, was effektiv die Möglichkeiten vor Ort wären. So, und der dritte Punkt ist, Finanzierung ist immer am schwierigsten für Vorhaben, wo es nichts zu verkaufen gibt am Schluss. Und wieso Finanzierung gut funktioniert bei erneuerbaren Energien, ist, weil man Strom verkaufen kann am Schluss. So. Und gegen diese Cashflows kann man Kredit aufnehmen und das funktioniert. Warum Finanzierung nicht gut funktioniert in Biodiversität zum Beispiel, ist, weil man nicht Biodiversität verkaufen kann. Und warum Finanzierung nicht gut funktioniert in der Speicherung von CO2, ist, weil man gespeichertes CO2 nicht verkaufen kann oder schlecht verkaufen kann. So. Und das heißt, es gibt eine Pflicht der öffentlichen Hand, Märkte, die wir brauchen, wo es aber kein Endprodukt gibt, das wir verkaufen können, für diese Märkte Regularien zu schaffen und Preissicherheit und Stabilität zu schaffen, sodass eben auch investiert werden kann. Weil sonst wird es nicht passieren an Orten, wo es kein Endprodukt gibt, das man am Schluss verkaufen kann. Und von denen gibt es einige, die wir brauchen. Ich glaube, Biodiversität und Speicherung von CO2 sind zwei, aber es gibt auch noch andere.
Ja, herzlichen Dank.
Darf ich dann das Wort gleich nochmal an Sie, Frau Henn, weitergeben? Viele Anregungen, was der Staat alles tun sollte. Wie beurteilen Sie das? Wo liegen die Prioritäten der Bundesregierung? Wo sagen Sie, da bringen wir Dinge auf den Weg? Oder wo sagen Sie, das ist schwierig?
Ja, herzlichen Dank. Also ich kann allen meinen drei Vorrednern den Beiträgen sehr, sehr zupflichten, auch wenn in der Umsetzung dann als ein staatlicher Akteur das dann Herausforderungen aufwirft. Ich denke jetzt gezielt zu der Frage Privatsektor, auch auf Ihren Beitrag, Herr Egli. Ich habe ja versucht, vorhin in Kürze, ich glaube, ein paar Aspekte schon aufzugreifen. Ne? Und ich glaube, wo ich fast noch den größeren Ansatzpunkt für uns jetzt als deutscher Akteur, aber auch gerade im Dialog mit den Partnerländern sehe, ist eben, was so diese Rahmenbedingungen angeht, da auch ganz konkret zu unterstützen, zum Beispiel mit politikbasierter Finanzierung. Also sprich, ein Land möchte in einem bestimmten Sektor, sei es Energie, aber es kann genauso auch Natur sein, bestimmte Regularien nicht nur beschließen, sondern auch umsetzen. So, und dann vereinbart man gemeinsame Ziele, gibt Geld und das Geld fließt, wie entsprechend die Politik eingeführt, umgesetzt und dann der entsprechende Schutz von Biodiversität oder aber dass erneuerbare Energie im Bereich Südafrika auch einfacher ans Netz kommt, dass Lizenzen nicht nur bei einem Gigawatt, sondern bei 100 schon bis zu 100 freier vergeben werden, dass man solche Ziele beschließt. Ich würde auch mit dem, wir müssen mehr in diesen Fonds machen. Wir diskutieren auch, also was Risikoabnehmen angeht, wir diskutieren auch, dass wir das einfacher strukturieren müssen. Ich meine, das Gute ist, dass wir als öffentlicher Geldgeber wirklich mit dem Steuergeld sehr korrekt umgehen wollen und müssen. Das führt dann aber manchmal zu so viel Kleingedruckten, und dann hat man vielleicht 10 super Fonds, die haben aber dann noch unterschiedlich Kleingedrucktes und dann sagt der Privatsektor, bleib mir weg. Ja, bis ich mich da eingearbeitet habe, so viel Mitarbeiter kann ich gar nicht an die ganzen Kompendien, die da dranhängen. Sprich, wir überlegen zum Beispiel so Plattformen zu machen, ne, wo eine Plattform mit so 10 Fonds, ich vereinfache jetzt auch nur etwas, dieselben Regularien hat. Ja, und das sind dann Fonds für unterschiedliche Sektoren etc., Größen, Länder, aber dieselben Regularien. Und was anderes, was wir jetzt gerade zum Beispiel auch in Hamburg hatten, die ganzen Institutionen, die ja alle das Gleiche wollen, Risiken vermeiden, Compliance, also macht derjenige, mit dem ich einen Vertrag schließe, auch genau das, was wir vereinbaren. Auch Weltbank und KfW haben unterschiedliche dicke Bücher, was da eingehalten werden muss und was geprüft wird. So, und da haben wir jetzt vor einer Woche eine Vereinbarung zwischen Weltbank und KfW, dass die das gegenseitig anerkennen. So, ne? Also das sind, sag ich mal, auch nochmal so konkrete Schritte. Dann hat auch der Privatsektor an der Stelle dasselbe gegenüber. Ne? Ich habe auch total gerne den Punkt Garantien gehört. Würden wir total gerne mehr machen, braucht man unbedingt. Hätte ich ganz viele Ideen. Ich versuche auch in der Bundesregierung dafür einen Konsens zu finden. Jeder, der uns dabei unterstützt, herzlich willkommen. Also man kann natürlich auf Garantien schauen. Ja, das hilft total, um Risiko abzufedern. Und wer, wenn nicht die öffentliche Hand, auch nach guter Risikoabwägung natürlich, sollte das tun. Und ich glaube, in den letzten 60 plus Jahren, wo es BMZ gibt, hatten wir nur anderthalb Fälle, wo überhaupt so ein Garantiefall eintrat. Das heißt, das Risiko ist gering, aber aus der Vorsicht der öffentlichen Hand, ja, und ich rede mich auch immer gerne um Kopf und Kragen, aber auch klar im Finanzministerium, ist man eben der Einschätzung, dass man das auch nicht an der Empirie, die man sieht, wie sich Risiken entwickeln, nochmal anpassen kann. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Aufgabe, die ich sehen würde, um wirklich uns mehr Flexibilität zu geben.
Ja, herzlichen Dank. Wir würden jetzt gerne nochmal auf einen ganz anderen Bereich gehen. Es ist ja schon auch dann natürlich von der Politik, sind Institutionen geschaffen worden, nämlich CO2-Märkte und Emissionshandelssysteme, die ja letztendlich auch dazu dienen, Finanzmittel aus dem privaten Sektor für Klimaschutz zu mobilisieren und natürlich auch Klimaschutz sowieso zu bewirken. Wir würden da Sie, Herr Professor Egli, auch noch mal kurz bitten zu erklären, einmal vielleicht ganz kurz, was sind CO2-Märkte und wie funktioniert Zertifikatehandel, aber wirklich sehr kurz, da könnten wir jetzt ein eigenes Thema zu machen. Und vielleicht ganz wichtig, es gibt ja die verpflichtenden CO2-Märkte, aber es gibt auch freiwillige CO2-Märkte, wo ja dann ganz andere Akteure auch angesprochen sind, wenn Sie da auch ein paar Sätze zu sagen würden.
Sie sagen mir jetzt gerade, ich soll eine einsemestrige Vorlesung in 90 Sekunden zusammenfassen.
Das ist ja die Kunst eines Professors, das dann hinzubekommen.
Genau, es gibt verschiedene CO2-Märkte, vielleicht ganz, ganz grob. Es gibt die verpflichtenden CO2-Märkte. Wenn ein CO2-Markt verpflichtend ist, heißt es, gewisse Akteure sind verpflichtet, da teilzunehmen. Und es heißt typischerweise, dass man eine Menge festschreibt, also eine Menge an CO2, die ausgestoßen werden darf über die Akteure, die in diesem verpflichtenden Rahmen teilnehmen. Und je nachdem, wie viel Nachfrage nach CO2-Zertifikaten, das heißt, das Recht, eine Tonne CO2 auszustoßen, da ist, entwickelt sich der Preis. So. Das heißt, wenn die Menge knapp ist, die Nachfrage hoch ist, dann wird der Preis hoch. So. Das ist ganz vereinfacht die verpflichtenden CO2-Märkte. Der freie oder freiwillige CO2-Markt funktioniert anders. Das ist das, was Sie alle, wenn Sie schon mal einen Flug gebucht haben zum Beispiel, sehen mit diesem kleinen Häkchen, das man unten setzen kann und sagen, ja, ich kompensiere meinen Flug. Da gibt es auch ganz viele andere Sachen, die man kompensieren kann und das fließt in den freiwilligen CO2-Markt. Das funktioniert dann so, dass die Lufthansa mit einer Firma zusammenarbeitet, die Projekte entwickelt und diese Projekte werden zertifiziert von einem Drittanbieter und zertifiziert, dass dieses Projekt x Tonnen CO2 vermieden hat in den meisten Fällen und das kann man sich dann sozusagen gut schreiben. Der Preis da entsteht dadurch, dass wie teuer ist es, dieses Projekt zu realisieren, das mir 10 Tonnen CO2 einspart. So. Die Analogie, die ich immer gerne erzähle, ist der freiwillige CO2-Markt. Zur Frage, ist das überhaupt, trägt er was zur Problemlösung bei, ist, der ist genauso groß weltweit wie der Markt für Socken mit individuellen Zehen. So. Also das heißt auf Englisch Multi-Toe Sock Market. Und der ist gleich groß wie der freiwillige CO2-Markt. Das heißt mit anderen Worten, der freiwillige CO2-Markt ist nicht wahnsinnig groß und er wird wahrscheinlich auch nicht das Klimaproblem lösen. Und was noch schwieriger ist am freiwilligen CO2-Markt, ist, dass jetzt, die Studie kommt jetzt dann gerade raus, wahrscheinlich nächste, übernächste Woche, gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass über 90% der Kredite in diesem freiwilligen Markt nicht die Emissionen reduzieren, die sie versprechen. So. Also der freiwillige CO2-Markt, wie er jetzt ist, ist im Endeffekt eigentlich in Bezug auf Impact inexistent. Das heißt, wir müssen den reformieren und wir müssen den ändern, damit er etwas beitragen kann zur Lösung.
Wie sollte er aussehen, damit er einen Impact hat und damit er einen Beitrag entfaltet?
Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Elemente. Oder ein Element davon ist, dass ich glaube, die Zertifizierung muss anders laufen. Es kann nicht sein, dass der Zertifizierer vom Zertifikat bezahlt wird vom Käufer des Zertifikats. Es gibt einen fundamentalen Interessenskonflikt darin, wie dieser CO2-Markt aufgesetzt ist. Das ist das eine. Das zweite, was ich glaube, es ist tendenziell schwierig, CO2 zu kompensieren, wahnsinnig weit weg, obwohl es billiger ist. Also es ist einfach schwierig, eine saubere Compliance zu machen für ein Waldprojekt in Zimbabwe aus Deutschland. Und das ist so, das wird so bleiben. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad müssen wir akzeptieren, dass wahrscheinlich ein Teil der Emissionsreduktion nicht global optimal am billigsten Ort passieren kann, sondern näher bei uns, was es teurer macht, aber dafür auch überprüfbarer. Und dann glaube ich, dass ein dritter Punkt, den es zu ändern gäbe, ist, es gibt viele Möglichkeiten, CO2 einzuspeichern, die sehr klar verifizierbar sind. Das ist viel mit Technologie, also zum Beispiel Carbon Capture and Storage, also CO2 aus der Luft oder da bei Fabriken, die viel ausstoßen, sozusagen abzufiltern und zum Beispiel im Kalkgestein zu lagern. Diese Verfahren sind viel, viel zu teuer, um am freiwilligen Markt teilzunehmen. Also eine Tonne am freiwilligen Markt kostet je nachdem zwischen 1 und 5 Dollar. Eine Tonne über Technologie eingespeichertes CO2 kostet aktuell um die 1500 pro Tonne. So. Das heißt, es funktioniert nicht. Das heißt, es braucht eine Verpflichtung, dass ein Teil dieser Kompensation in Projekte fließt, die zu teuer sind heute, um in dem Markt teilzunehmen. Aber nur wenn Geld da reinfließt, werden diese Technologien billiger. Also eine Verpflichtung, einen Teil dieses freiwilligen Markts auf in Technologien zu machen, die aktuell teurer sind, aber nur billiger werden, wenn ein Markt dafür entsteht. So, das wären mal drei Ideen.
Ja. Herr Wallacher dazu.
Wenn ich da einfach mal die provokante Frage stelle, macht es überhaupt Sinn, den freiwilligen Markt weiterzuentwickeln? Sollten wir nicht den anderen Weg gehen und so sagen, wir müssen viele andere Sektoren auch in einen verpflichtenden Emissionszertifikatehandel bringen? Also Erweiterung eben auf Verkehr. Wir haben jetzt die große Debatte durch eine Studie ausgelöst. Müssen wir nicht auch in der Landwirtschaft Fragen von sowohl Emissionen, die wir dann relativ leicht auch bis zum Endverbraucher bringen können und umgekehrt diejenigen zu belohnen, die, sage ich jetzt mal, auch Senken bereitstellen? Also ich würde jetzt einmal, weil ich schon immer auch aus ethischer Perspektive relativ skeptisch gegen die Kompensationsgeschäfte bin, weil sie letztendlich auch immer den Charakter eines Ablasskontextes mit sich tragen. Wäre meine provokante auch These, sollte man nicht diese Bereiche im Grunde eigentlich lassen und zu versuchen, diese Idee einer CO2-Bepreisung eben letztendlich auf alle Bereiche zu übertragen, also auch auf den privaten Konsum in diesem Kontext, um damit dann auch die öffentliche Hand zu befähigen, die Mittel zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um die verschiedenen Formen der Klimafinanzierung, die wir vorhin besprochen haben, auch realisieren zu können. Wäre das nicht der viel, sage ich mal, einfachere und klarere Weg? Ja.
Herr Rüfisch, könnten Sie jetzt vielleicht auch noch ergänzen, was Sie aus NGO-Sicht zu dieser Thematik, wie Ihre Position ist?
Also ja, zu den Kohlenstoffmärkten. Wir haben halt in der Vergangenheit gesehen, wie Herr Professor Ekli ja auch schon ein bisschen angedeutet hat, welche Herausforderungen es gibt mit den Kohlenstoffmärkten. Es gab viele Probleme nachzuweisen, genau wie die Emissionen gesenkt wurden. Und der Aspekt auch, dass die Emissionen am günstigsten da gesenkt werden können, ist auch aus unserer Sicht zu kurz gedacht. Denn wir müssen ja global überall Fortschritte machen. So. Und sagen wir mal ein Land, ich sag mal Botswana, so, die sollten ihre eigenen Aktionen, zum Beispiel Investitionen in erneuerbare Energien, auch selbst als ihr Beitrag zum Klimaschutz, als Beitrag zu den nationalen Klimabeiträgen zählen können und nicht diese Emissionsreduktion international verkaufen. Wenn dieser Kohlenstoffmarkt helfen könnte, um
die extrem schwierigen Technologien zu fördern, die zum Beispiel normalerweise nicht in den Markt kommen, dann könnte es einen Mehrwert haben. Aber Sie hören schon, da sind sehr viele Könnte und in der Vergangenheit hat es nicht geliefert. Und das Problem ist, wenn wir bei dem Voluntary Carbon Market sind, dass extrem viele Unternehmen damit Greenwashing betreiben. Es gibt ja eine Vielzahl von Unternehmen, die sich zu Net Zero verpflichtet haben, also Netto Null Emissionen. Und das wird dann problematisch, wenn ein Kohlenstoffmarkt Anreize setzt, dass die Unternehmen selbst nicht die Emissionen senken, sondern nur dieser Selbstverpflichtung nachkommen, indem sie letztlich Zertifikate kaufen. Und das ist eine andere Problematik, denn wir werden nur das Ziel erreichen können, wenn die Unternehmen selbst ihre Emissionen senken.
Gut. Dann, bevor wir Ihnen Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, würden wir gerne noch mal eine Runde Frage machen zum Thema Erwartungen an die nächste Weltklimakonferenz, die COP in Baku. Vielleicht erste Frage an Sie, Frau Dr. Henn. Welche Erwartungen haben Sie an Baku? Sie haben es ja erwähnt, das neue Klimafinanzierungsziel verhandelt. Es wird auch zum Loss and Damage Fund weiter verhandelt. Wie wichtig ist denn die Rolle von Deutschland in diesen internationalen Klimaverhandlungen? Und wie gehen Sie konkret mit den Ländern um, die ihrer Verantwortung, wie wir es ja auch intensiv diskutiert haben, noch nicht gerecht werden? Wie funktioniert das?
Ja, vielen Dank auch für die Frage. Also ich glaube, die Rolle von Deutschland ist, so wie ich es auch erlebe und wir auch alle versuchen beizutragen, wirklich so als Brückenbauer. Das heißt, zum einen auf dem Vertrauen, dass wir uns engagieren, auch unseren Beitrag leisten, aber dann auch kritische Fragen stellen. Ich war letztes Jahr in diesem Übergangskomitee für den Aufbau des Fonds Verluste und Schäden. Da habe ich auch viel mit Saudi-Arabien, China und anderen diskutiert, wo es auch um die Finanzierung zukünftig von dem Fonds ging. Und aus einer Position, dass man als Industrieland seinen fairen Anteil gemäß der Kapazitäten und der Verantwortung beiträgt, konnte ich auch ganz klar Tacheles reden. Also so ein bisschen merken Sie ja, ist auch meine Art, aber das ist aus der Position auch dann vermittelbar, ne? Zu sagen, auch wir müssen und wir müssen auch weiter, aber guck mal, wie sich deine Emissionen entwickeln, wie sich die Wirtschaftskraft entwickelt. Und ich glaube, meine Erfahrung ist, wenn man offen und ehrlich spricht und handelt, das ist diese wichtige Währung Vertrauen, sowohl im Bilateralen, aber auch als Staat. Und was reflektiert er, was die eigene Klimaambition angeht, was die Finanzierung angeht, dann wird man auch gehört. Und in dem Sinne würde ich mir hoffen, dass wir alle in Baku anfangen und nicht schon schlechte Laune haben, weil uns ein wichtiger Klimaakteur abhandengekommen ist. Wie auch immer Sie das jetzt interpretieren mögen, weil das wäre schon echt hart, sage ich mal so, emotional und faktisch, auch finanziell, auch wenn die USA, habe ich vergessen vorhin zu sagen, ach, jetzt habe ich doch irgendwie Spoiler gemacht, auch wenn die USA nicht ihren Fair Share beitragen, ne, sondern weit unter ihren Kapazitäten bleiben. Also das wäre schon mal ganz wichtig, aber egal wie es kommt, ist wichtig, dass die dann in Baku sind, wirklich den Versuch auch wieder, wie es bei Loss and Damage schon war letztes Jahr, wirklich mit dem ernsthaften Versuch zu einer Lösung zu kommen. Und es ist klar, dass bei dem, was ich vorgestellt habe, wir Abstriche machen müssen. Aber es ist auch klar, dass wir gemeinsam als globaler Süden, als China, als Südkorea auch zusammenkommen müssen. Und das würde ich mir wünschen, weil dann haben wir eine Voraussetzung zu zeigen, man kann gemeinsam handeln und dann kommen wir zu ambitionierten Klimaplänen, die das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite halten.
Ja, Herr Rüfisch, bevor Sie uns sagen, welche Erwartungen German Watch vielleicht an die Konferenz hat, können Sie ganz kurz erklären, welchen Status NGOs überhaupt auf diesen Klimakonferenzen haben? Haben Sie nur Beobachterstatus oder können Sie auch mitreden oder vielleicht sogar Vorschläge einbringen?
Ja, vielen Dank. Also wir haben einen Beobachterstatus. Das heißt, je nachdem, es gibt so verschiedene Grade der Verhandlungen, wie öffentlich die sind. Also es gibt eine Plenarsitzung, da kann jeder rein und da über unsere Netzwerke können wir da auch was sagen. Dann gibt es die sogenannten informellen Verhandlungen, da dürfen wir normalerweise auch rein und zuhören und ab und zu dürfen wir auch was sagen. Dann gibt es die sogenannten informellen Verhandlungen, da haben wir nichts mehr zu suchen. Die sind aber noch, das hat immer noch was von Verhandlungen. Und dann gibt es die informellen Verhandlungen. Da sind wir auch schon lange nicht mehr dabei. Da reden die Länder zwischeneinander. So ist das so ein bisschen aufgebaut. Und wir sind aber trotzdem neben dieser beobachtenden Rolle im Hintergrund aktiv und probieren auch eine vermittelnde Rolle teilweise einzunehmen. Also wir sind natürlich als German Watch sehr gut vernetzt jetzt mit der deutschen Regierung. Aber wir haben Partnerorganisationen in Südafrika zum Beispiel, die sind sehr gut mit der südafrikanischen Regierung verbunden. Und da probieren wir dann im Hintergrund auch unseren Beitrag zu leisten, dass es ein ambitioniertes Ergebnis bei den Klimaverhandlungen gibt. Und was ist ein ambitioniertes Ergebnis? Um auf Ihre zweite Frage zu kommen. Wir brauchen ein neues Klimafinanzierungsziel, was nicht nur ein 100 Milliarden plus sein kann, weil das einfach in keinem Kontext steht mit dem, was wir brauchen. Wir brauchen ein Klimafinanzierungsziel, was Klimaschutz, Anpassung und Schäden und Verluste betrachtet. Wir brauchen ein neues Klimafinanzierungsziel, wo nicht nur die Industrieländer beitragen, sondern auch neue Länder. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Und wir brauchen auch ein Klimafinanzierungsziel, was sich nicht nur, wir hatten die Zwiebel, diesen kleinen Kern anguckt, sondern dass wir eigentlich ein größeres Verständnis davon brauchen, was eigentlich fließend ist für Finanzflüsse. Und dann komme ich vielleicht zu einem letzten Punkt. Wo soll eigentlich das Geld herkommen? Und da reden wir von sogenannten innovativen Finanzinstrumenten. Wir haben das Problem, dass zum Beispiel Leute, die mit dem Privatjet durch die Welt fliegen, praktisch überhaupt gar keine Steuern darauf zahlen. So. Wir haben Milliardäre, die kaum einen Beitrag leisten, relativ an Steuergeldern, und aber einen viel größeren CO2-Footprint haben. Wir haben einen Schifffahrtssektor, einen Luftfahrtssektor, die gar nicht oder kaum beitragen. Das heißt, wir haben ein Potpourri an Optionen, wo wir sagen könnten, die sorgen für den Schaden, für die Emissionen und machen es kostenlos. So, und da ist viel Potenzial, dass wir neue Gelder generieren, um für Klimafinanzierung aufzukommen. Und einen allerletzten Punkt würde ich gerne noch machen, weil Deutschland hat in der Vergangenheit wirklich in den Klimaverhandlungen eine wichtige Rolle gespielt. Warum auch? Weil Deutschland ein Vorreiter in der Klimafinanzierung war. Leider geht das gerade den Bach runter, weil der Bundeshaushalt, der Blick einiger Akteure nur noch nach innen ist. Und wir vergessen, welche Bedeutung einerseits Deutschland in der Klimafinanzierung international hat für diese Verhandlungen, aber es ist auch viel zu kurz gedacht, wenn wir nur nach innen schauen. Weil Klimafinanzierung bedeutet auch Investitionen zum Beispiel in Märkte. Und Deutschland, das sind theoretisch Märkte für deutsche Unternehmen. Es heißt auch, unsere Lieferketten, wir hängen ja vom Handel ab, unsere Lieferketten zu schützen. Das heißt, dieser Gedanke, Klimafinanzierung müssen wir aufgeben, Entwicklungsfinanzierung aufgeben, weil wir das Geld jetzt nur noch national brauchen, ist viel zu kurz gedacht. Und deshalb also ganz wichtig, dass Deutschland beim Bundeshaushalt jetzt auch
daran denkt, Klimafinanzierung gut weiterhin auszustatten, damit die Rolle, die Deutschland in der Vergangenheit gespielt hat und sehr respektiert wird aufgrund dieser Rolle in den Verhandlungen, es auch weiterhin tun kann.
Vielen Dank. Ein wichtiger Aspekt auch im nächsten Jahr sind Bundestagswahlen, dass das von den Wählern und Wählerinnen dann auch so gesehen wird. Vielleicht jetzt erstmal eine Wortmeldung hier aus dem Plenum. Ja, bitteschön.
Danke für den Vortrag und die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Zum Thema Carbon Capture würde mich interessieren, gibt es da irgendwelche Risiken langfristig? Also ich denke da jetzt an die Moore in Russland, die da auftauen, wo das CO2 dann vielleicht auch wieder rauskommt. Also das ist ein bisschen Analogie zum Nuklearmüll, dass es vielleicht in 100.000 Jahren irgendwelche Probleme gibt, wenn wir CO2 dann in Kalksteine in der Nordsee versenken. Und vielleicht, wenn ich noch eine Frage stellen dürfte, wenn Sie 100 Millionen jetzt einfach investieren könnten, mit dem Ziel, das 1,5-Grad-Ziel irgendwie einen Beitrag zu leisten, wo würden Sie das machen? Also wo ist die effizienteste Art und Weise?
Super, vielen Dank für die Frage. Also die 100 Millionen zuerst. Die 100 Millionen würde ich einerseits, also ich würde die 100 Millionen auf Technologie setzen. Ich würde die 100 Millionen in Jungunternehmen setzen, die keine Interessen haben, am bestehenden Wirtschaftsmodell festzuhalten. Und ich würde die 100 Millionen tendenziell in Unternehmen stecken, die etwas tun, das nicht nur mit CO2, sondern auch mit natürlichen Ökosystemen zu tun hat und wahrscheinlich mit der Nutzung von neuer Technologie, sei es zum Beispiel Remote Sensing oder andere Sachen, um Ökosysteme, die sowohl natürlich Naturschützen als auch Klimabenefits haben, schützen und in irgendeiner Form vielleicht auch nutzbar machen, sodass es eben ein Teil dieser Revenues, ein Teil dieser Einnahmen generiert werden können, die dann das längerfristig finanzierbar machen. Mhm. Und zu Risiken von Carbon Capture und Storage, also wenn es in 100.000 Jahren ist, dann würde ich es immer noch machen. Also weil ich, also jetzt, it's now or never, oder ich meine, also wir müssen jetzt etwas tun, für ein Risiko in 100.000 Jahren würde ich jetzt sehr viel in Kauf nehmen im Klimabereich im Moment gerade. Und es ist tatsächlich so, dass, ich meine, fundamental, wir wissen es nicht, wir haben es noch nie gemacht, aber es ist so, dass es sehr gute Evidenz gibt, dass es unproblematisch ist. Also der Kalzinierungsprozess ist relativ final. So. Es gibt wenig, das uns irgendwie, wo wir annehmen könnten, dass sich das verändert in Zukunft. Gleiches mit den Meeren. Also es gibt sozusagen relativ klare chemische Prozesse, die ablaufen, wo wir nicht davon ausgehen können im Moment, dass die sich in irgendeiner Form wieder, dass die reversibel sind. Aber natürlich final wissen tun wir es nicht, weil wir haben es noch nicht gemacht. Aber das Konfidenzintervall ist ziemlich schmal. Also ich glaube, es ist überhaupt nicht zu vergleichen, zum Beispiel mit Atommüll.
Hier waren gleich am Anfang noch zwei Wortmeldungen gewesen. Ja.
Hallo zusammen. Danke für die Möglichkeit, auch eine Frage zu stellen oder auch vielleicht ein paar Einordnungen von meiner Seite. Zum einen zu den Greenwashing-Firmen. 43% aller globalen Firmen in etwa haben sich zu Net-Zero-Zielen bekannt. Die versuchen, irgendwas zu machen. Was ist mit den anderen, die nichts tun? Wer schaut denn auf die, die eigentlich überhaupt keine Verantwortung übernehmen, die überhaupt keine Risiken eingehen, Reputationsschäden zu bekommen, weil sie vielleicht was falsch machen, weil es ein komplett neuer Markt ist, weil man noch gar nicht weiß, was man eigentlich alles richtig macht. Man macht nämlich alles neu und der macht so und der macht so und der macht so und dann kommt man nachher drauf, naja, war nicht so ganz richtig. Hatten wir uns auf falsche Partner eingelassen? War eine Methode, die im Nachhinein vielleicht nicht ganz durchdacht war. Aber wer sagt denn, dass diejenigen, die 43%, die sich irgendwie was vornehmen, die Bösen sind und nicht der Rest, der nichts macht? Also von daher finde ich da ein bisschen die Diskussion ein bisschen schief. Von daher die Frage, wie glauben Sie, dass man den Rest der Unternehmen, die sich nichts vornehmen, an die Kandare nehmen kann? Das war eine Frage. Es gibt mittlerweile ein Integritätskomitee für den freiwilligen Markt, die auch Standards rausbringen. Das nennt sich auf Neudeutsch ICVCM. Und die bringen Prinzipien raus für Carbon Credits. Was glauben Sie, was die machen können? Und zum Dritten, liegt es nicht vielleicht an dem billigen Preis, der bei 2-3 Euro ist, wo eigentlich überhaupt nichts Gescheites irgendwo geschaffen werden kann?
Erstmal ganz wichtig, das war kein Widerspruch zu den Net-Zero-Ambitionen von Unternehmen per se. Also ich glaube, dass es da, dass es sehr wichtig ist de facto, diese Net-Zero-Koalition. Also zum Beispiel hier, wir sind gerade in München, die Allianz war oder ist einer der Vorreiter bei diesen Net-Zero-Allianzen und hat da viel vorangebracht. Die Net Zero, da gibt es wichtigen Austausch und es gibt auch Fortschritte, Meilensteine. Das sollte nicht bedeuten, dass das keinen Mehrwert hat. Also so, das vielleicht um das einzuordnen. Was wir sehen, ist, dass die freiwilligen Maßnahmen oder diese freiwilligen Koalitionen irgendwann auch, sagen wir mal, an ihre Grenzen kommen und dass wir dann, das ist zumindest die Haltung vieler ExpertInnen, dass wir in einen regulativen Bereich kommen und dass letztlich dann auch natürlich, wie Sie sagten, die 43%, die sich schön ausruhen ohne irgendwelche Selbstverpflichtungen, die dann auch in den Regulierungen folgen müssen. Also vielleicht so zur Einordnung, dass meine Aussage, dass gewisse Akteure die Carbon Credits nutzen könnten, um ihre Net-Zero-Verpflichtung einfach zu erreichen, ist weder eine Aussage gegen Net-Zero und Net-Zero-Allianzen, noch dass das für alle gilt. Also vielleicht das, um das einzuordnen.
Also ja, vielleicht ganz kurz fundamental zu den freiwilligen CO2-Märkten, glaube ich, wahrscheinlich besser die neuen Standards, aber fundamental wird das Problem nicht gelöst und da bin ich bei Ihnen beim Preis. Ich habe so, das ist jetzt absolut unwissenschaftlich, aber so als ganz so Pi mal Daumen, alles was günstiger als 50 Euro pro Tonne ist, wird wahrscheinlich schwierig. Vielleicht gibt es was für 30, das auch verifizierbar und gut ist, aber irgendwo ist es wirklich einfach eine Preisfrage, damit man auch Projekte realisieren kann, bei denen was entsteht und die eben auch dafür sorgen können, dass Sachen gemacht werden, die sonst nicht sowieso gemacht werden. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und neue Projekte oder Technologien reinkommen, die sonst eben nicht gemacht werden.
Vor knapp 20 Jahren wurde ein paar Häuser weiter hier in der Mandelstraße die Munich Climate Insurance Initiative als gemeinnütziger Verein gegründet, mit dem Ziel, Versicherungslösungen für Menschen in den Entwicklungsländern, in ärmeren Ländern zu finden, die dann zum Teil subventioniert werden, auch durch die Industrieländer. Das BMZ hat 2015 auf dem G7-Gipfel in Elmau die Initiative ergriffen, ein großes Projekt aufgesetzt, was jetzt Injury Resilience heißt. Das Sekretariat ist in Bonn bei der GEZ. Beides geht in die gleiche Richtung und für mich auch in eine Richtung, die eigentlich verlässlich wäre für die betroffenen Menschen, wenn sie eine Versicherungsleistung, das ist ja ein Versprechen, man hat einen Anspruch drauf, wenn ein Unwetter passiert, eine Überschwemmung, eine Dürre, dann zahlt die Versicherung unter bestimmten Bedingungen. Und deswegen habe ich ein bisschen vermisst, dass hier die Versicherung so untergegangen ist in der Diskussion. Noch eine kleine Anmerkung zu den Vergleichen der Emissionen zur Verantwortlichkeit. Wenn man da immer die Länder vergleicht, finde ich das etwas schief, denn Luxemburg hat immer weniger Emissionen als China. Es müsste um die Pro-Kopf-Emissionen gehen. Und da sieht die Welt ganz anders aus. Da ist China am Platz 55 oder 60 und nicht an Platz 1, weil China eben mit 1,4 Milliarden Menschen einfach mehr Emissionen hat als kleinere Länder. Danke.
Frau Dr. Henn, da sind Sie angesprochen.
Vielen Dank. Ich habe vorhin wirklich nur das Stichwort ein-, zweimal Klimarisikoversicherung fallen gelassen, aber das ist auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema, was wir auch als Bundesregierung nicht nur faktisch weitermachen in Vorhaben, dass Injury Resilience Vorhaben geht jetzt in den Schutzschirm quasi über, den ich auch genannt hatte, sondern auch strukturell zum Beispiel in dem neuen Fonds für Verluste und Schäden mit einbauen. Nicht als die einzige Lösung, weil auch Versicherungslösungen haben Grenzen in dem, was sie können, und mit der Schadensentwicklung, desto häufiger, desto größere Schäden eintreten, dann verschiebt sich auch der, sage ich mal, noch ökonomisch nachhaltig versicherbare Schaden. So, ne? Also wenn das Fahrrad 100-mal die Woche geklaut wird, kann ich es nicht mehr versichern. Also um es jetzt mal mit einem anderen Beispiel. Ne? Aber dann kann ich nur noch meinen Porsche, den ich nicht habe, versichern. So, das heißt, die Versicherungslösung kann gut eingesetzt werden. Aus meiner Sicht sind zum Beispiel auch zwei super Vorteile. Das kann man sehr gut mit Prävention auch verbinden. Das ist ja auch im Interesse der Versicherung. Ne? Wir kennen das aus dem Gesundheitsbereich. Ne? Da wird der Kurs im Fitnessstudio bezahlt, übertragen auf den Landwirt. Die Landwirtin in Äthiopien ist das, wenn man terrassiert. Wir haben da ein Programm gemacht zusammen mit dem Welternährungsprogramm. Wenn so ein paar Maßnahmen, dass meine Landwirtschaft resilienter wird, das heißt der Schaden durch Überflutung seltener eintritt, dann brauche ich überhaupt gar keine Versicherungsprämie zahlen, sondern dann wird das von der öffentlichen Hand jetzt an der Stelle übernommen, ne? So eine Prämiensubventionierung. Und auf jeden Fall haben Versicherungen da große Vorteile. Privatsektor ist auch mit dabei. Das heißt, das machen wir weiter. Und der zweite Aspekt ist, dass man das sehr gut zum Beispiel mit den Daten, die die Versicherung hat, über Schäden. Weil die Versicherung braucht ganz viele Daten, damit die ihre Risiko- und Businessmodelle machen können. Ne? Die Länder, die aber betroffen sind, wie zum Beispiel Philippinen, haben wir das vor kurzem verhandelt, die haben weder so den Zugang zu den Daten, noch schon die Kapazität, die zu interpretieren, zu analysieren und danach zu handeln. Das heißt, Teil zum Beispiel von dem Schutzschirm ist auch mit Unterstützung der Versicherungswirtschaft, die dann nicht nur als Open Source, also kostenfrei, den Zugang zu den Daten ermöglicht, sondern auch die Kapazität unterstützt. Das heißt, die Philippinen werden bei der Interpretation etc. Also Sie merken schon, ich bin ein Fan von dem Ansatz, aber ich wollte vorhin das nicht übertreiben. Ich möchte aber noch ein Ding zu Kohlenstoff sagen. Entschuldigung.
Aber ganz kurz.
Ich habe auch heute wieder, ich glaube, 1,5 Stunden in so einem Call mit Kohlenstoff. Ich kann das alles voll unterstützen. Ich saß auch ein paar Jahre im Vorsitz von so einer Stiftung, die den freiwilligen Markt hier versucht, in Deutschland voranzubringen. Das Problem ist, ich habe immer, wir als Deutschland haben genau die Haltung, die Sie drei hier vertreten haben. Das ist aber trotzdem auch total misslich, weil wirklich die Lösung, wie wir das in Gang bringen, auch uns ja hier wirklich fehlen. Klar, die 50 Euro pro Tonne verstehe ich. Ich verstehe das auch mit dem manchmal Greenwashing. Aber was kann der Anreiz für Unternehmen sein? Wie kriegen wir das System hin? Was mache ich mit dem Kongo, der diese natürlichen Ressourcen hat? Aber ich weiß, es wird verdammt hart sein, das robust pro Tonne CO2 im Kongo aufzustellen. Und immer nur die Integritätspäpstin zu sein, wie es heute wieder 1,5 Stunden war, das ist auch keine Lösung. So, ne? Und wenn wir da nochmal hinterher beim Wasser oder so Lösungen finden, finde ich das super.
Okay. Ich sehe hier zucken schon welche, aber bevor, wir sind jetzt schon eigentlich am Ende der Zeit, wir wollen aber jetzt auch die Online-Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch zu Wort kommen lassen und sagen, was da gekommen ist an Fragen. Ja,
also wir hatten insgesamt 6 oder 7 Online-Fragen, die meisten wurden thematisch schon durch die hier vor Ort Fragen abgehandelt. Ich versuche die anderen 3 noch ganz kurz zusammenfassen. Das eine war, wir haben viel über Investitionen in Entwicklungs- und Schwellenländer gesprochen, könnte nicht auch eine Umschuldung oder Schuldenerlass ein Instrument sein? Das zweite war, wann rechnen Sie damit, dass Länder wie China, Südkorea etc. auch in den Verbund der Zahler aufgenommen werden jetzt bei den COPs? Und der dritte Punkt war, wir haben immer über CO2-Budgets für Länder gesprochen. Wäre nicht eventuell ein Ansatz sinnvoller, dass man ein individuelles CO2-Budget pro Erdenbewohner festsetzt?
Ja, alles spannende Fragen. Schuldenerlass vielleicht, Herr Wallacher?
Ja, das ist ein Thema, was also Erlass, aber zumindest Stundung und eine Frage, wie man daran geht. Also ich glaube, das ist ein bleibendes Thema. Wir haben das vorhin irgendwie gehört. Ich glaube, gerade wenn es darum geht, dass afrikanische Länder, aber andere jetzt diesen notwendigen Schritt in die Investitionen auch eines anderen Energie
Systems gehen, ist das eine ganz entscheidende Frage. Und wie man das dann finanztechnisch löst, ob es über die Frage von Schuldenerlass oder von entsprechenden Hilfen geht, das kann man dann überlegen. Aber, und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir lernen müssen. Ich will das vorhin auch noch mal sagen, angesichts der Perspektive, dass wir immer nationaler denken in dieser Perspektive. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz großes Problem. Ist ja nicht nur hier in Deutschland, sondern in ganz vielen Ländern ein Trend. Wir müssen begreifen, dass das sagen wir mal, ein globales öffentliches Gut ist. Und dass wir schon aus eigenem Interesse diese Erfahrung machen müssen. Die Frage der Entschuldung ist natürlich immer wieder die Frage, mit welchen Konditionalitäten verbunden sind. Das ist in der Historie der Entwicklungspolitik ja nie ganz einfach gewesen, diese Fragen aufzugleisen. Aber wir müssen auf jeden Fall da einen deutlichen Schritt vorangehen. In der internationalen auch Finanzierung das voranzubringen.
Ja, vielleicht noch das andere zum persönlichen CO2-Budget. Herr Rüfisch vielleicht, ist das ein Ansatz, den Sie als NGO auch vorschlagen würden?
Nein, was wir haben, den sogenannten Handabdruck statt des Fußabdrucks. Also der Handabdruck, die Möglichkeit, positiv zu handeln, einen Beitrag zu leisten, und was auch psychologisch viel motivierender ist, einen positiven Beitrag zu leisten, als sagen wir mal, den in gewisser Weise den Charme, das für was man verantwortet. Das ist tatsächlich, also dieses Individualisieren ist eine der Methoden, die sehr stark von fossilen Unternehmen forciert wurde, die Verpflichtung zu individualisieren. Und als Individuum, man kann einen positiven Beitrag leisten, aber die staatliche Rolle ist einfach erheblich und die Anreizsetzung. Wir haben Rahmenbedingungen mehrfach gehört, da ist einfach der wichtigste Hebel.
Darf ich noch? Ich wollte eine Antwort auf die CO2-Kreditgeschichte und Kongo kurz geben, weil das ist effektiv ganz spannend, nur dass ich nicht hier so als Nörgler am Schluss vom Podium gehen muss. Nämlich in meinem vorherigen Job haben wir effektiv, Kongo hat Konzessionen für Ölbohrungen vergeben, die teils in Regenwälder liegen, und wir haben effektiv eine Koalition zusammengebracht, die in diesem Bieterverfahren mitmacht, und das war nur möglich, weil das ermöglicht, CO2-Kredite danach im privaten Markt zu verkaufen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich super spannende Sachen, die da passieren und die auch relevant sind. Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Großteil des Markts nicht funktioniert, aber es gibt einzelne Beispiele, die super wichtig sind und auch Hoffnung machen.
Ja, als Nörgler soll hier niemand vom Podium gehen. Darum haben wir uns als letzte Frage an Sie alle überlegt, oder nein, nicht eine Frage, sondern Sie haben jetzt einen Wunsch frei für die nächste Weltklimakonferenz, eine Maßnahme, ein Instrument, was da beschlossen wird und sofort umgesetzt wird. Welches wäre das Wichtigste, Herr Wallacher?
Also wir brauchen, glaube ich, auch noch einmal für die, ich würde sehr stark diesen Vorschlag auch von Ottmar Edenhofer noch einmal unterstützen, dass wir supranationale Institutionen brauchen, um so etwas wie einen Zertifikatehandel auf den Weg zu bringen und ein Stück weit auch die Entscheidung demokratisch legitimiert auch zu verlagern an so etwas wie eine Klimazentralbank, die wirklich dann darüber wacht, dass auch verlässliche Emissionsminderungspfade auch beschritten werden. Das funktioniert einigermaßen bei den Zentralbanken, auch supranational. Und ich glaube, dass ein Schritt in eine Klimazentralbank, wo die demokratischen Staaten ein Stück weit auch von ihrer Kurzfristigkeit abgeben an Entscheidungsmacht und gleichwohl das demokratisch legitimiert ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt sein könnte.
Ja, ich würde mir wünschen, auch wenn es nicht auf der Agenda steht, dass durch eine Verkettung von glücklichen Umständen die G20, die für 80% der Emissionen stehen, Ambition für einen schnelleren fossilen Ausstieg haben, dass wir mehr als dieses Transitioning away from fossil fuels vom letzten Jahr haben. Und wenn wir diese Dynamik hätten, man darf ja träumen, dann würde das Finanzierungsthema sich auch erledigen bei der COP. Also dann hätte man eine Dynamik auch hier für Einigung.
Ja, ich wünsche mir natürlich von der COP, dass wir ein neues Klimafinanzierungsziel bekommen, was tatsächlich die Bedarfe und Prioritäten der Ärmsten und Verletzlichsten auch widerspiegelt und darauf eine Antwort findet. Und wie wir eben schon jetzt zweimal hörten, vieles ist auch nicht im Mandat der UNFCCC, also der Klimarahmenkonvention. Aber ich würde mir wünschen, dass wir aus Baku auch einen starkes Signal bekommen für diese neuen Steuern und Abgaben, die Bereiche betreffen, die bisher nur verschmutzen, ohne dafür zu zahlen.
Jetzt hatte ich ganz lange Zeit, das ist gut. Nein, Frau Henn hat es vorher angesprochen. Ich glaube, ich wünsche mir eigentlich mehr Vertrauen. Ich glaube, im Moment, und das geht auch in dieses globale Zusammenarbeiten, im Moment leben wir in einer Welt, wo politisch und geopolitisch wahnsinnig wenig Vertrauen ist. Wir sehen Kriege im Nahen Osten, in der Ukraine und Fronten, die so verhärtet sind, dass sobald das eben nicht das informal, sondern die Ebene oben drüber, sobald es auf eine Ministerialebene kommt in diese Verhandlungen, wahnsinnig schwierig werden wird. Und insofern, glaube ich, wünsche ich mir mehr Vertrauen und weniger Konflikt. Und auf die Klimafinanzierung ganz spezifisch, glaube ich, dass ein Teil des Vertrauens ist, das Versprechen einzulösen, und da können wir jetzt noch ein bisschen Discord enden, weil ich bin nicht ganz einverstanden, dass das Versprechen eingelöst wurde. Aber let's see. Aber ich glaube, das ist so einmal auch in Vorleistung gehen von Ländern, von Industrieländern in der Klimafinanzierung, glaube ich, wäre wichtig, um dieses Vertrauen jetzt im Kleinen aufzubauen. Und dann Geopolitik, mehr Vertrauen ist das Zweite, was ich mir wünsche.
So, und mit diesen vielen guten Wünschen und hoffentlich geht viel davon in Erfüllung, beschließen wir die Diskussion hier auf dem Podium. Wir haben aber gleich noch die Gelegenheit, weiter zu diskutieren. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie vier, dass Sie gekommen sind, dass Sie da waren und mit uns diskutiert haben und uns an Ihrer Perspektive haben teilhaben lassen. Vielen Dank an Sie alle, dass Sie gekommen sind, trotz Länderspiel, Krankheitswelle nach der Wiesn und so weiter. Das hat uns, glaube ich, ein bisschen beeinträchtigt, aber vielen Dank, dass Sie da waren und dass wir Sie jetzt auch 10 Minuten länger hier überstrapaziert haben. Herzlichen Dank nochmal an die Akademie, uns hier zu beherbergen, und dann gebe ich das Wort nochmal ab an den Herrn Dabrowski.
Ja, ich gebe den Dank zurück an die Münchner Rückstiftung, dass Sie mit uns kooperiert haben. Ich denke mir, das war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Hier war die Zeit ein bisschen knapp, aber jetzt gleich können wir ja weiter diskutieren. Vielleicht sind die Referentinnen und Referenten ja auch noch gesprächsbereit. Und danach wünsche ich Ihnen allen einen guten Heimweg. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich Sie bei einer der nächsten Veranstaltungen wieder hier in der Akademie begrüßen dürfte. Vielen Dank und einen schönen Abend.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.